Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben hier in der Arbeiterkammer in Feldkirch. Heute ist der 28. April 2015 und unser Thema lautet souverän und selbstbewusst, der gelassene Umgang mit Selbstzweifeln. Unsere Referentin ist Dr. Bärbel Wadecki. Die heutige Veranstaltung ist bereits die 70. in der Reihe Wissen fürs Leben. Aus diesem Anlass ein großes Danke für Ihr Interesse und dass Sie sich immer wieder auf den Weg machen, hierher in die Arbeiterkammer zu kommen. Wir sind stolz und dankbar, dass bisher über 15.000 Menschen hier in diesen schönen Saal gekommen sind, um die Vorträge live zu erleben. Ein ebenso großes Dankeschön auch an all diejenigen, die unsere Vorträge per Internet auf unserem YouTube-Kanal verfolgen. Über 1 Million Mal sind die Videos dieser Reihe bereits aufgerufen worden. Ich freue mich jedes Mal über jede persönliche Rückmeldung, die ich bekomme, sei es per E-Mail aus Niederösterreich, aus Graz, München, Hamburg, Tel Aviv, Wien, aus dem Burgenland oder aus dem bayerischen Karwendeltal. Oder wie in diesem Fall eine Rückmeldung per Ansichtskarte aus Jerusalem. Die Frau schreibt, dass sie seit über 30 Jahren in Israel wohnt und dass ihr die Vorträge viel Kraft vermitteln. Vielen Dank für die schönen Worte und für die Segenswünsche. Für mich ist bei jedem Vortrag wichtig, was Hermann Hesse über Bücher schreibt. Er sagt, Bücher, und das heißt übertragen Vorträge, haben nur einen Wert, wenn sie zum Leben führen und dem Lebenden dienen und nützen. Jede Lesestunde, jeder Vortragsabend ist vergeudet, aus dem nicht ein Funken von Kraft, eine Ahnung von Verjüngung, ein Hauch von neuer Frische für den Leser, für die Hörerin sich ergibt. Das soll auch heute Abend so sein. Selbstzweifel und die ihr zugrunde liegenden Ängste, die können sehr quälend und belastend sein und das Leben schwer machen. Zu verstehen, woher die Selbstzweifel kommen und wie ein gutes Selbstwertgefühl entsteht, das kann die Lebensfreude und die Lebensqualität entscheidend verbessern und das Leben erleichtern. In der Konzeption einer Neuropsychotherapie von Klaus Grabe spielen das Bedürfnis nach Sicherung und Steigerung des Selbstwertgefühls, das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit eine ebenso große Rolle wie das Bedürfnis nach Bindung und sozialer Zugehörigkeit, das Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung. Wie existenziell die Themen Selbstwertgefühl und Selbstzweifel sind, das bestätigt auch das neue Buch von Joachim Bauer, das in diesen Tagen erschienen ist. Es heißt Selbststeuerung, die Wiederentdeckung des freien Willens. Und da habe ich den Satz gefunden, die meisten schwer erkrankten Menschen leiden an einem geschwächten Selbstgefühl. Sie haben kein Vertrauen in die eigenen Kräfte und hegen Zweifel an der Möglichkeit, zu einem gesunden oder lebenswerten Leben zurückfinden zu können. Wir wollen Ihnen mit Wissen fürs Leben keine utopischen Ideen zur Lebensgestaltung anbieten, weil jede Utopie eigentlich eine schreckliche Vorstellung ist, schreibt Konrad Paul Liessmann in seinem Buch Geisterstunde, die Praxis der Unbildung. Wir wollen Ihnen vielmehr geerdete, das heißt lebenserfahrene und gebildete Ideen zur Lebensgestaltung anbieten, eben Wissen, das im Alltag hilft und einen Funken von Kraft, eine Ahnung von Verjüngung, einen Hauch von neuer Frische spüren lässt. Ein solches Wissen fürs Leben weiterzugeben, das ist in meinen Augen die besondere Fähigkeit von dir, Bärbel. Bärbel Wadecki hat Bücher geschrieben, die im deutschen Sprachraum eine Gesamtauflage von 300.000 erreicht haben. Übersetzt wurden sie in 10 Sprachen. Und das Video ihres Vortrags über Kränkung vor einem Jahr hier bei Wissen fürs Leben, das wurde schon über 41.000 Mal aufgerufen. Dr. Bärbel Wadecki ist Diplompsychologin und Psychotherapeutin. In Deutschland sagt man psychologische Psychotherapeutin. Ihre Werkzeuge sind die Gestalttherapie, die Familientherapie und die Verhaltenstherapie. Bärbel Wadecki begann ihre psychotherapeutische Tätigkeit 1983 in der psychosomatischen Klinik in Grönenbach. Und dort hat sie knapp 10 Jahre gearbeitet, bis sie dann 1992 in München eine eigene Praxis für Psychotherapie eröffnet hat, in der sie heute auch noch tätig ist. Sie ist zudem Supervisorin und erfolgreiche Buchautorin. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind Essstörungen, Sucht, Kränkungen und narzisstische Selbstwertprobleme. Während viele meinen, Narzissmus sei ein reines Männerproblem, weiß Bärbel Wadecki sehr wohl, dass es den Hunger nach Anerkennung auch bei Frauen gibt. Sie hat dazu schon vor vielen Jahren das Buch Weiblicher Narzissmus geschrieben, das schon in über 20 Auflagen erschienen ist, ein echter Klassiker. Über narzisstische Beziehungen, wie sie scheitern oder gelingen können, hat sie das Buch Eitle Liebe geschrieben. Und über den klugen Umgang mit narzisstischen Chefs, Kollegen und Mitarbeitern hat sie erst kürzlich dieses Buch herausgebracht, Blender im Job. Bei uns geht es jetzt um das Thema dieses Buches, Souverän und selbstbewusst, der gelassene Umgang mit Selbstzweifeln. Liebe Bärbel, ich bin dir sehr dankbar, dass du diesen Termin schon so lange in deinem Terminkalender für uns blockiert hast, dass du heute den Weg von München nach Feldkirch auf dich genommen hast und dass du jetzt hier bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, lieber Franz, für deine schöne Einführung. Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich finde es toll, dass so viele gekommen sind. Und ich finde es auch so originell, dieser kleine Junge, der da auf dem Plakat ist, gell? Wenn Sie ein Stückchen was davon mitnehmen heute, weil der jauchzt gerade, der wirkt sehr selbstbewusst und souverän. Ich möchte beginnen mit einer ganz kurzen Reflexion. Ich bitte Sie, nämlich mal kurz darüber nachzudenken. Stellen Sie sich vor, Sie würden morgen früh aufwachen und wie durch Zauberhand würden Sie souverän und selbstbewusst erwachen und nicht Ihre Selbstzweifel würden Ihr Leben bestimmen, sondern Ihre Selbstsicherheit und Ihr Gefühl von Selbstbewusstsein. Stellen Sie sich vor, Sie hätten so viel Selbstvertrauen, dass Sie entscheiden würden, ich tue, was ich will. Und wenn Ihnen die Meinung der anderen nicht so wichtig wäre wie Ihr eigenes Wohlbefinden und Ihre eigene Befriedigung. Und das stellen Sie sich jetzt mal vor. Da kommt nachts so eine Zauberin, macht Hokuspokus und es ist so. Sie wachen auf und sagen, juhu. Das wird mein Tag. Und dann fragen Sie sich bitte, was würden Sie dann tun, wenn es so wäre? Na gut, die einen sagen, ich würde nichts anderes tun, als ich sonst tue, da ich sowieso schon immer mache, was mir gut tut. Die anderen, die würden vielleicht ein Projekt in Angriff nehmen, von dem sie schon lange das Gefühl haben, es ist an der Zeit, es zu tun, aber sich nicht getraut haben. Vielleicht würden sie ihrem Partner oder ihrer Partnerin etwas sagen, was sie auch schon lange auf dem Herzen haben, aber gedacht haben, na ja, um der Harmonie willen halte ich das mal lieber zurück. Oder aber sie würden ganz spontan jemand anrufen und sagen, mit dir wollte ich schon immer ausgehen. Das machen wir heute Abend. Die Liste all dessen, was sie vielleicht tun würden, ist lang, vielleicht. Wenn man jetzt eine Umfrage machen würde, würden viele, viele, viele Ideen wahrscheinlich zusammenkommen. Und umgekehrt müssen wir uns mal vorstellen, wie viel wir nicht tun in unserem Leben, einzig und allein deshalb, weil wir daran zweifeln, ob das, was wir uns vorstellen, wirklich gut ist. Das heißt, wir hindern uns sehr viel, sehr häufig, sehr oft an einem erfüllten Leben, das sozusagen getragen ist von unseren Vorstellungen, einfach nur, weil wir Angst haben und uns nicht trauen. Und das ist eigentlich sehr schade, finde ich. Und vielleicht kriegen Sie heute Abend eine kleine Idee, was Sie entweder heute oder morgen umsetzen können. Ich bin ja eher so ein Vertreter von für heute, weil morgen kann schon wieder alles ganz anders aussehen. Vielleicht fällt Ihnen heute Abend noch irgendwas Nettes ein, was Sie tun können, um Ihre Souveränität und Ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Beginnen wir mit Selbstzweifeln. Das kennt jeder von uns. Das gehört zum Menschen dazu. Und es gibt auch Selbstzweifel, die sehr sinnvoll sind. Das sind nämlich so Fragen wie, ist das, was ich tue, genau das, was mich dahin bringt, wo ich hin will? Könnte ich vielleicht was verbessern? Könnte ich was verändern? Bin ich überhaupt noch auf dem richtigen Weg? Oder habe ich mich eigentlich verzettelt? Bin ich auf dem Holzweg? Das sind Fragen, die sehr wertvoll und nützlich sind, einfach deshalb, weil wir dadurch sozusagen eine Korrektur setzen können in dem Moment, wo was nicht mehr stimmt. Zum Beispiel, ist die Arbeit noch die, die mir vor 20 Jahren Spaß gemacht hat, aber heute vielleicht gar nicht mehr? Ist die Art, wie ich lebe, überhaupt noch die, die mich glücklich macht? All so eine Fragen stellen wir uns manchmal im Alltag nicht, weil da so viele Termine getaktet sind, dass wir diese Fragen auch sozusagen denen gut ausweichen können. Sie können nämlich manchmal sehr unangenehm sein, weil man sich sagt, oh, eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, dann würde ich gerne mehr oder weniger arbeiten oder überhaupt nicht mehr oder so. Das heißt, diese Fragen haben natürlich auch manchmal eine Konsequenz, dass wir etwas verändern können, aber es geht ja darum, dass wir sozusagen zufriedener sind und von daher sind das zweifelnde Gedanken, die uns weiterbringen können. Wenn wir die nicht hätten, dann würden wir im Alten verharren und würden überhaupt nicht mehr weiterkommen. Und Leben heißt ja auch permanente Veränderung und da können wir uns sozusagen selber unterstützen, indem wir uns diese Fragen fragen. Im Gegensatz dazu gibt es auch Selbstzweifel, die uns hindern. Die sind richtige Impulsbremser. Die lassen uns nicht das umsetzen, was uns wichtig ist und was wir wirklich wollen. Das sind sozusagen Selbstzweifel, die unser Verhalten, Denken und Fühlen sehr negativ beeinflussen. Das sind Gedanken, mit denen wir uns permanent kommentieren. Wie ist das jetzt richtig? Darf ich das? Was denken die anderen? Sollte ich es vielleicht anders machen? Heutzutage kommt noch dazu, ist das auch politisch korrekt? Nicht, dass da einer kommt und sagt, du hast einen Begriff gebraucht, den darf man nicht mehr gebrauchen. Das sind diese Fragen, die uns manchmal dazu bringen, in so eine negative Denkspirale runterzurutschen. Dann wird es immer schlimmer und immer schlimmer. Vielleicht kennen Sie das, dass man einmal anfängt, sich in Frage zu stellen und irgendwann landet man bei dem Gefühl, alles ist schlecht, ich habe sowieso keine Ahnung und irgendwie passt alles gar nicht. So, und dann sitzen wir da und sind eigentlich sehr unzufrieden und vor allen Dingen, was wir damit getan haben, wir haben unser ganzes Selbstbewusstsein eigentlich ruiniert. Und diese Denkspiralen sind schon etwas, was sehr viel Unsicherheit und Verunsicherung auslöst in uns, sehr viel Angst, sehr viel Unmut und im Grunde haben wir das selber produziert. Das ist nämlich auch ganz spannend. Weil wenn wir merken, wir machen das selber, dann können wir es auch verändern. Nur das, was wir selber tun, können wir auch beeinflussen. Und das ist, denke ich, das, was auch dieses Buch leisten soll. Dass wir eine Idee bekommen, wie wir diese hemmenden, negativen, uns letztendlich unterdrückenden Selbstzweifel beenden können oder verändern können. In dem Wort Zweifel steckt das Wort zwei. Und was passiert, wenn wir uns mit Selbstzweifeln kommentieren, ist, dass wir uns entzweien innerlich. Wir sind nicht mehr eins. Das erleben Sie vielleicht, wenn Sie etwas tun und voll dahinter stehen und es Ihnen richtig Spaß macht. Dann sind Sie eins, dann wird da überhaupt nicht rumgehadert. Aber im Moment der Selbstzweifel gibt es mindestens zwei Seiten, die sich streiten. Mindestens zwei. Und was passiert, ist ein innerer Krieg, wo die beiden sich bekämpfen, was im Grunde völlig aussichtslos ist, weil das viel Kraft kostet und eigentlich nicht weiterbringt. Und wie so ein Krieg aussehen kann, möchte ich Ihnen ganz kurz vorlesen. Das habe ich selber erlebt. Das ist jetzt sozusagen autobiografisch. Das ist in Kurzfassung. Und zwar gibt es bei diesem, also ich sage noch vorher was, bevor ich es vorlese. Diese zwei Seiten, die sich bekämpfen, die nennen wir Top-Dog und Underdog. Das sind zwei Begriffe, die man sehr viel in vielen Bereichen findet. Wir finden sie auch in der Psychologie. Der Top-Dog ist der, der sich überhebt, der bestimmt, der moralische Keulen auswirft. Ja? Und der Underdog ist der, der jammert, klein beigibt, aber auch sehr piesig ist. Und die beiden streiten sich. Viele Leute sagen, ich liege im Streit zwischen Verstand und Bauch. Ich würde gerne eigentlich, aber mein Verstand sagt ganz was anderes. Und die zwei können sich permanent bekämpfen. Das kann ewig gehen. Und die Lösung ist, dass die zwei anfangen, in Kontakt zu treten. Weil das Spannende ist, beide Seiten gehören zu ihnen. Die Seite, die sagt, ich möchte gerne, und die andere Seite, die sagt, hast du den Knall? Das wirst du nicht machen. Ja? Beides gehört zu ihnen. Und erst dann, wenn die zwei anfangen, miteinander zu reden und sich gegenseitig verstehen, warum sagt der eine das und der andere das, dann kann sozusagen eine Art Frieden entstehen und eine Lösung. Das ist genauso wie wenn Sie mit einer Freundin in Streit sind oder mit Ihrem Partner. Das wird so lange Streit, solange Sie sich gegenseitig anfeinden. Wenn Sie sich aber hinsetzen und jeder mal sagen darf, was er eigentlich dazu denkt und fühlt und der andere mal nur zuhört und dann kapiert, ach, das ist ja interessant, das ist eine ganz andere Sicht, als ich habe. Und umgekehrt, dann kann sozusagen ein Dialog entstehen. Und genau das kann man auch mit seinen zwei Seiten tun. Und das habe ich damals getan, das war im Rahmen einer Ausbildung, da war ich Ausbilderin für Gestalttherapeuten und das Ganze fand am Land statt. Und da waren wir sowieso so in unserer Gestaltarbeit drin und die Gestalttherapeuten machen so eine Dialoge auch sehr gerne mit dem leeren Stuhl und so. Und da tauchte plötzlich eine kleine schwarze Katze auf. Und diese kleine schwarze Katze, die hatte kein Heim. Und nun war die Frage, ob ich diese kleine schwarze Katze mit nach Hause nehme. Eine Entscheidung, die eigentlich nicht sehr groß ist, die aber sehr im Grunde ein Beispiel für viele andere Entscheidungen ist. Und jetzt lief Folgendes in mir ab. Der Top-Dog sagt, bist du verrückt, eine Katze in der Stadt zu halten? Ich wohnte damals in der Stadt. Das arme Tier. Top-Dog. Underdog. Ach, sei doch nicht so garstig. Sie ist doch so niedlich und braucht ein Heim. Top-Dog. Du bildest dir wohl ein, eine Retterin aller Katzen zu sein, was? Hast doch keine Ahnung von Katzen. Underdog, ja, das stimmt, ich kenne mich da gar nicht aus. Ich weiß auch nicht, ob es gut ist, sie in die Stadt zu nehmen. Das macht mir Angst. Ich fühlte mich sehr elend und zerrissen zwischen dem Wunsch, sie mitzunehmen und den harschen Argumenten des Top-Dogs. Top-Dog, also lass es, was sollen denn die Leute denken, wenn du mit so einem Tier ankommst? Underdog, aber die Katze hier zu lassen fühlt sich auch nicht gut an, was mache ich nur? Top-Dog, denk doch mal, wie das zu Hause gehen soll, wo du so oft weg bist. Underdog, aber andere haben doch auch Katzen und da geht es ja auch. Nun kam etwas Kraft in diesen Teil. Top-Doc ja andere, aber du solltest die Finger davon lassen. Underdog. Ich kann das doch auch lernen. Top-Doc, naja, dann sieh zu, wie du das hinkriegst. Underdog. Also ich kann es ja mal mit der Katze versuchen und wenn es wirklich nicht geht, bringe ich sie wieder zurück. Das fühlte sich gut an. Top-Doc, dann versuch's halt. So, das ist kurz gefasst. Aber so kann es laufen. Die Katze habe ich dann genommen und wir haben 15 Jahre glücklich miteinander gelebt. So, was ich damit zeigen will, ist, dass die zwei Gegensätze natürlich klug sind. Der Top-Doc hatte völlig recht. Eine Katze in der Stadt, ich bin viel weg. Es war auch nicht so einfach. Ja? Die Argumente stimmten. Aber der Wunsch, sie mitzunehmen, stimmte auch. Und jetzt muss man, wie in jeder guten Beziehung, einen Kompromiss finden, eine Gemeinsamkeit finden, Lösungswege finden für mögliche Probleme. Und das, was wir mit anderen machen, wie gesagt, können wir auch mit uns machen, sodass wir nicht in diesem ewigen Kampf bleiben, sondern irgendwann mit uns in Frieden kommen und sagen, das mache ich jetzt. Die Selbstzweifel haben ja verschiedene Inhalte. Also ein Inhalt heißt, ich würde ja gerne, aber... Ich denke, das kennen Sie alle. Ne? Eigentlich würde ich ja gerne das und das und das machen, aber ich traue mich nicht, ich darf nicht. Das ist auch wieder so eine Sackgasse. Denn alles, was vor dem Aber steht, wird gar nicht mehr berücksichtigt. Der Wunsch wird eigentlich untergraben, weil wir das Aber dranhängen. Und im Grunde müssen wir uns entscheiden. Entscheide ich mich fürs Aber? Dann lasse ich's oder ich entscheide mich für den Wunsch und dann mache ich's. Und wir vermeiden die Entscheidung oftmals, indem wir in diesem Ich würde ja gerne, aber bleiben. Dann leiden wir zwar, aber wir müssen uns nicht entscheiden. Ist ja auch eine Möglichkeit. Ne? Das zieht sich zwar ewig hin und es macht uns nicht glücklich, aber es kann unsere Angst vor einer Entscheidung ein bisschen mindern. Denn viele Leute haben Angst, sich falsch zu entscheiden. Zum Selbstzweifeln gehört auch der Vergleich mit den anderen. Kennen Sie sicher auch. Bin ich so gut wie die anderen? Bin ich so schön, so klug, so reich, so spontan, so beweglich, so strahlend, so eloquent und? Das heißt, was wir oft machen, ist, dass wir auf die anderen drauf gucken und uns vergleichen mit denen. Das ist an sich nicht schlecht, denn wir brauchen als Menschen oftmals eine Orientierung für uns selber und der Vergleich gibt uns eine Orientierung. Wo stehe ich im Verhältnis zu den anderen? Dann kann ich sagen, ach ja, eigentlich geht es mir doch ganz gut, es gibt welche, die sind besser, welche, die sind schlechter als ich. Na ja, kann ich mich da finden. Das Problem entsteht erst dann, wenn wir das, was die anderen tun, zu unserem Maß machen. Das heißt, wenn wir nicht mehr gucken, was ist mein Ziel, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Kräfte, sondern wenn ich so werden muss wie die anderen, dann lebe ich eigentlich nicht mehr mein Leben, sondern ich lebe ein fremdes Leben. Und dann mache ich den Maßstab von den anderen zu meinem. Und das schaffen wir oftmals auch gar nicht, denn wir sind anders als die anderen und wir werden auf diese Art und Weise unglücklich, wenn wir meinen, so sein zu müssen wie die anderen, um wertvoll zu sein. Denn wir vergleichen uns in der Regel mit den Besten. Und wenn wir uns mit den Besten vergleichen, dann schneiden wir in vielen Punkten natürlich schlecht ab, weil es gibt immer welche, die ein Stückchen besser sind. Besser in Anführungsstrichen, im Sinne von reicher, klüger, glücklicher und. Eine Steigerung ist noch, wie muss ich sein, dass du mich liebst? Da muss ich nicht nur so sein wie die anderen, sondern ich muss auch noch so gut ankommen, dass die andere Person sagt, ich liebe dich. Das ist ein sehr anstrengendes Konzept, weil man ja gar nicht weiß, was der andere an einem wirklich liebt. Aber man kann sich natürlich sehr anstrengen und man kann den Blick nur auf den anderen richten und sich überlegen, was erwartet dieser Mensch von uns, dass er uns mag. Und wenn wir das machen, dann fangen wir an, uns anzupassen an vermeintliche Erwartungen. Und wenn wir das in guter Manier machen, dann landen wir im Milchkaffee. Milchkaffee heißt verschmelzen mit dem anderen. Wir haben hier Kaffee und wir haben hier Milch. Und Kaffee ist ein Mensch und Milch ist ein anderer Mensch. Und die könnten miteinander leben. Wenn aber die Milch es nicht aushält, anders zu sein als der Kaffee, dann muss sie irgendwas tun. Und was sie macht, sie schüttet sich in den Kaffee. Dann gibt es zwar keinen Kaffee mehr und keine Milch mehr, sondern es gibt einen Milchkaffee. Und die Milch kann jetzt sagen, Gott sei Dank bin ich jetzt ein bisschen mehr wie der Kaffee. Aber sie ist weg. Die Milch gibt es nicht mehr und den Kaffee gibt es nicht mehr. Es wird sehr langweilig, wenn es sich um Menschen handelt. Und das nennen wir in der Gestalttherapie Zusammenfließen. Konfluenz. Das machen wir immer dann, wenn wir uns enorm anpassen an die anderen. Wenn wir um der Harmonie willen alles tun, damit die Harmonie bestehen bleibt. Wenn wir unsere Aggression wegtun, damit ja nicht ein Streit aufkommt. Wenn wir uns in unserer Meinung anpassen, damit ja nicht zwei verschiedene Meinungen entstehen, weil dann hätten wir ja wieder Kaffee und Milch. Nein, das darf ja nicht sein. Das heißt, dieses Zusammenfließen ist etwas, was zwar Harmonie schafft und Gemeinsamkeit schafft, was aber natürlich der Verlust der eigenen Identität bedeutet. Weil ich dann eben nicht mehr Milch oder Kaffee bin. Das ist ein Gleichklang mit der Umgebung. Ein Gestalttherapeut hat es mal genannt, schwimmen mit dem Strom. Nicht auffallen, so werden wie die anderen, damit ich gut durchkomme. Keine Kanten zeigen, einfach mit dabei sein. Das hat mitunter Sinn. Aber wenn ich das zu viel mache oder zu häufig mache, dann ist es etwas, was auf meine eigenen Kosten geht. Und was natürlich zur Folge hat, dass der Kaffee auch maulen wird und sagen, hallo, was machst du hier in mir? Raus da, ich bin Kaffee und kein Milchkaffee. Das heißt, Beziehungen können dadurch auch gestört werden, weil der andere sich vereinnahmt fühlt. Mit Recht natürlich. Ne? Und schon haben wir einen Konflikt und schon haben wir eine Situation, wo wir uns gegenseitig nicht mehr stärken in unserem Selbstwertgefühl, sondern eigentlich schwächen. Zu den Selbstzweifeln gehört auch der Selbstkritiker. Den kennen Sie wahrscheinlich auch sehr gut. Das ist sozusagen die Instanz, die uns kommentiert. Das ist die harsche Stimme des Selbstzweifels. Ich hatte eine Klientin, die hat es Registrierkasse genannt. Das fand ich ein geniales Wort, weil sie alles Verhalten von sich selbst in die Kasse eingetippt hat. Sie hat alles registriert, was sie getan hat. Und am Ende hat sie dann ein Ergebnis gekriegt, das war nicht in Ordnung. Du warst zu laut, zu lebendig, du hast zu viel gelacht, du warst überhaupt nicht angepasst, weil ihr Kritiker sagt, Milchkaffee. Und dann war sie eben nicht Milchkaffee, sondern Milch und hatte einen wunderschönen Abend. Und am nächsten Morgen hat sie alles wieder runtergerechnet und sich vorgeworfen, was sie alles Schlimmes getan hat, einfach weil sie aus sich heraus lebendig war und nach ihren Wünschen gelebt hat. Und das ist so schade. Und für sie war es auch schade, aber sie hatte eben diese massive Registrierkasse in sich und hat alles kommentiert. Wenn wir uns so anpassen, wenn wir Milchkaffee werden, wenn wir versuchen, so zu sein wie die anderen, dann sind wir ein bisschen so wie Aschenputtel. Aschenputtel ist für meine Begriffe ein wunderbares Märchen für Nicht-Identität und für nicht gelebtes Leben. Aschenputtel lebt nur heimlich nachts. Sobald es hell wird, rutscht sie in die Asche. Bloß nicht zeigen, dass es mir gut geht. Bloß nicht nach außen zeigen, dass ich lebendig bin. Es geht mir schlecht. ich werde mich ganz grau unsichtbar machen. Das sind so Menschen, die auch mit Tarnkappen durch die Gegend gehen, statt wirklich zu sagen, das ist mein Leben und ich lebe das auch, wenn es hell wird. Und jeder, der so ein bisschen Aschenputtel in sich hat, kann sich im Grunde freuen, denn jedes Aschenputtel ist eigentlich eine Prinzessin. Und die zu finden, das macht richtig Spaß. Und die Prinzessin, die sitzt da in der Asche und ist nicht mehr sichtbar. Und es geht darum zu sagen, ich entdecke meine eigene Prinzessin in mir, die dann im Hellen leben darf, ohne sich die Füße und die Zehen abzuschnüren. So, das war ein kurzer Exkurs über Selbstzweifel. Da gäbe es noch mehr zu sagen, aber ich glaube, das reicht. Weil jetzt kommen wir zu dem schöneren Thema, nämlich zu dem Selbstwertgefühl. Das Selbstwertgefühl heißt so, weil es eine emotionale Einschätzung unseres Wertes ist. Das ist eine subjektive Bewertung, die wir uns gegenüber aussprechen. Ich fühle mich wertvoll oder ich fühle mich wertlos. Und da haben wir eine Spannbreite von überhaupt nicht wertvoll fühlen, bis ich fühle mich richtig wertvoll als Mensch. Als der Mensch, der ich bin. Es gibt viele Graustufen dazwischen. Und es gibt, und das finde ich so spannend, nicht nur ein Selbstwertgefühl, sondern es gibt viele Selbstwertgefühle. Das heißt, wenn wir an einer Ecke uns nicht selbstwert fühlen, können wir uns an einer anderen sehr wohl selbstwert fühlen. Und zwar gibt es einen psychologischen Test, für was die Höhe des Selbstwertgefühls abmisst. Und der hat 6 Dimensionen, 6 Bereiche herausgefunden, auf denen wir unseren Selbstwert finden können. Und diese 6 Bereiche sind 6 Selbstwertbereiche und die einzelnen Werte darauf können völlig unterschiedlich sein. Und ich möchte Ihnen ganz kurz diese 6 Bereiche mal nennen. Das erste ist der sogenannte emotionale Selbstwert. Das heißt, das ist das Gefühl, was ich zu mir habe. Das ist eigentlich das, was wir meist unter Selbstwertgefühl bezeichnen, nämlich die Frage, mag ich mich? Fragezeichen. Ich sage gar nicht, liebe ich mich? Das ist ja noch viel schwieriger, aber mag ich mich eigentlich? Bin ich gut zu mir? Gehe ich achtsam mit mir um? Verhindere ich, dass ich mich in Gefahr begebe? Und habe ich das Gefühl, ich darf da sein und ein gutes Leben leben? Das gehört alles dazu. Und wenn ich mich mag, dann habe ich natürlich ganz klar das Recht, dass es mir gut geht. Und ich kann vieles dafür tun. Auch die Frage, würde ich mich mit mir befreunden? Oder würde ich mich vielleicht sogar auch lieb haben? Von anderen wollen wir es ja immer so gerne, gell? Da verlangen wir es ja manchmal auch. Aber wenn wir uns selber fragen, liebe ich mich eigentlich? Fragezeichen. Da sieht es schon manchmal ein bisschen kritischer aus. Also das ist das Erste, die Frage, mag ich mich oder lehne ich mich ab? Das ist der erste Teil. Der zweite ist Sicherheit im Kontakt. Das heißt, nicht nur mag ich mich, sondern mag ich auch andere Leute. Komme ich mit anderen Menschen aus oder habe ich Angst vor denen? Vermeide ich Kontakte, weil ich mich so klein und mickrig fühle? Oder traue ich mich, mich in Kontakt zu begeben? Auch da müsste man natürlich differenzieren, mit wem. Es gibt Kontakte, die fallen uns sehr viel leichter und es gibt Kontakte, da fällt es uns viel schwerer. Aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Traue ich mich, meine Meinung auszudrücken? Traue ich mich, was zu sagen? Das wäre sozusagen die zweite Dimension. Also einmal mag ich mich und das andere ist, wie gehe ich mit den anderen um? Das dritte ist, wie gehe ich mit Kritik um? Es gibt Menschen, die durch Kritik wie innerlich zerstört werden. Die können es nicht ertragen, dass ihnen ein Fehler nachgewiesen wird. weil sie dann Angst haben, dass ihr ganzes Selbstwertgefühl zugrunde geht. Die können das gar nicht aushalten. Die müssen das von sich weisen. Die müssen sagen, ich habe doch den Fehler nicht gemacht. Nein, das waren andere. Weil sie es nicht damit umgehen können. Und es gibt andere, die können die Kritik hören. Kritik ist nie angenehm, ist völlig klar. Aber die zerbrechen nicht innerlich, sondern die setzen sich damit auseinander und sagen, blöd gelaufen, Fehler gemacht, doof, ja, so. Aber ich kann was vielleicht daraus lernen für mich. Oder aber ich sage, nee, die Kritik ist nicht angemessen, wie auch immer. Die können leichter damit umgehen. Und es ist klar, je mehr Selbstzweifel jemand hat, umso schlimmer ist die Kritik, weil nämlich dann draußen einer was sagt, was man selber innerlich denkt, mein Gott, bin ich blöd. Und wenn der andere sagt, du hast einen Fehler gemacht, dann hören wir es als, mein Gott, bin ich blöd. Und das ist ganz, ganz schwierig. Das ist das Dritte. Mag ich mich? Wie gehe ich mit den anderen um? Wie gehe ich mit Kritik um? Das Vierte ist, wie schätze ich meine Leistung ein? Es gibt Menschen, die es nicht schaffen, ihre Leistung zu würdigen. Ich hatte mal eine Klientin, die war hochbegabt. Die haben es da sowieso zum Teil sehr schwer, die Hochbegabten. Und die hat sozusagen als Kind immer eine Doppelbotschaft gekriegt, nämlich auf der einen Seite, ach Kind, du bist so klug, du wirst bestimmt mal Nobelpreisträgerin. Und auf der anderen Seite, mein Gott, bist du dämlich, du kannst ja nicht mal Nagel in die Wand hauen. So, in diesem aufgewertet und abgewertet ist sie aufgewachsen und war überfordert und unterfordert zugleich. Und die hatte nicht gar kein Gefühl für das, was sie kann. Wir nennen das in der Psychologie Selbstwirksamkeit. Das hatte sie nicht. Selbstwirksamkeit heißt, ich weiß, dass ich was kann und ich weiß, dass ich etwas bewirken kann, wenn ich mein Können nach außen bringe, wenn ich etwas anpacke. Es ist sinnvoll zu lernen, zu denken. Es hat alles ein positives Ende. Das hatte sie nicht. Sie konnte sich nicht auf ihre Erfolge beziehen. Und ich hatte sie dann eine ganze Weile und habe ihr geholfen, die Prüfungen irgendwie zu bestehen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, die letzte Prüfung, die hast du doch so klasse gemacht. Kannst du davon nicht irgendwie ein bisschen Kraft rausziehen? Das konnte sie nicht, weil sie sagte, jetzt kommt ja die nächste Prüfung und die kann ja schief gehen. Das ist so ein Beispiel dafür von jemandem, der sehr viel kann, aber es nicht würdigt. Und auch wenn wir nicht hochbegabt sind, können wir auch viel. Und die Frage ist, kann ich das, was ich kann, auch wirklich spüren, wertschätzen und sagen, das kann ich, das ist gut. Oder kann ich das nicht? Haben wir Selbstwirksamkeit? Also, mag ich mich? Kann ich was? Kann ich mit Kritik umgehen? Und wie gehe ich mit Menschen um? Das sind vier. Jetzt kommen noch zwei zum Körper. Der Körper, das ist ja auch so ein Kampfschauplatz für Selbstzweifel und Selbstabwertung, nicht wahr? Also wir können uns ja noch ganz gut finden, aber körperlich, na ja, also Frage, wie attraktiv finde ich mich? Na ja, unter bestimmten Bedingungen, nicht? Vielleicht unter optimalen könnte man vielleicht darüber reden, aber eigentlich. So, wir haben ja auch eine Zeit, wo wir so wahnsinnig pingelig sind mit unserem Äußerlichen. Und da können wir ganz viel Selbstwertschwäche dran festmachen. Frauen oder Menschen mit Essstörungen machen das. Die kämpfen übers Essen und den Körper eigentlich seelische Probleme aus. Ja? Unser Körper ist da ein dankbares Objekt. Verhänge ich alle Spiegel oder gehe ich an den Spiegeln vorbei und denke mir, geht schon gut. Habe ich immer das Gefühl, ich müsste anders aussehen, um attraktiv zu sein? Viel größer, viel kleiner, viel dicker, viel dünner. Ich habe Frauen in der Praxis, die haben so tolle Figuren, also eine besonders, ja, von Haus aus, einfach genetisch bedingt, ja, wo jede Frau sagen würde, oh. Und die sagt, oh, Ich sehe gerne ganz anders aus. Ich hätte gern viel mehr Rundungen. Und alle mit den Rundungen würden sagen, oh, ich möchte lieber so aussehen wie... So, das teilen wir alle. Ich glaube fast zu 99,9%. Das ist das Schöne. Wir haben es alle. Wir müssen uns alle damit auseinandersetzen. Aber es ist irgendwann natürlich mal die Frage, schließe ich auch mit diesem Äußeren ein bisschen Frieden? Denn es gibt kein Selbstbewusstsein ohne Körperbewusstsein. Das heißt, wir müssen unseren Körper mitnehmen. Wir kommen gar nicht drum rum. Ja? Wenn wir unseren Körper permanent ablehnen, dann lehnen wir ein riesengroßes Stück von uns ab. Und dann haben wir kein wirklich rundes Selbstwertgefühl. Das heißt, irgendwie müssen wir Frieden schließen damit. Und das können wir vielleicht über die Kategorie 6, die nennt sich Sportlichkeit, diese Kategorie. Sportlichkeit finde ich ein bisschen sehr eng bezeichnet. Da geht es darum, wie erlebe ich meinen Körper? Traue ich dem was zu? Kann ich mich bewegen? Habe ich Lust an Bewegung? Kann ich meinen Körper sozusagen wirklich benutzen, im wahrsten Sinne des Wortes, für das er auch gedacht ist? Ja? Laufen, springen, tanzen. Und daraus dann auch ein gutes Körpergefühl schöpfen. Ja, aus der Bewegung können wir dann auch ein ganz anderes Gefühl für den Körper kriegen. Diese 6 Bereiche, und vielleicht gibt es sogar noch mehr, aber wir bleiben mal bei den 6. Da können wir ganz unterschiedlich hohe Werte haben. Es kann jemand seine Leistung gut finden und bei Attraktivität sagen 0. Oder jemand kann eine hohe soziale Kompetenz haben, aber eine geringe Leistungseinschätzung. Das heißt, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten und das finde ich eigentlich toll, weil wir finden bei uns immer irgendwas, was vielleicht auf diesen Dimensionen ein bisschen höher lädt, sodass wir nicht sagen müssen, unser Selbstwertgefühl ist insgesamt schlecht. Ah, da auf der und der und der Dimension, da habe ich eins. Und das finde ich schon mal sehr beruhigend und sehr stärkend. Und um das Ganze noch ein bisschen komplizierter zu machen, gibt es noch 2 verschiedene Formen von Selbstwert, den impliziten und den expliziten. Das heißt, den unbewussten und den bewussten. Das ist ein Gebiet, was noch überhaupt nicht erforscht ist. Ich fand es nur so wahnsinnig spannend, deshalb habe ich es einfach aufgegriffen. Der unbewusste, implizite Selbstwert, der erschließt sich aus ganz spontanen Äußerungen. Ich sage zu einer Freundin, oh, du siehst aber heute gut aus. Mein Gott, ich muss die Haare unbedingt waschen und das Kleid ist schon 20 Jahre alt. Wer kennt das nicht? So, das ist typisch für einen impliziten Selbstwertgefühl. Würde man die Frau fragen, beschreibe dich doch mal, wie du aussiehst, dann würde sie vielleicht sagen, ach na ja, ich habe heute eigentlich ein ganz schickes Kleid an, ich gefalle mir ganz gut und irgendwie finde ich mich heute eigentlich recht attraktiv. Das wäre das Explizite. Und das kann wirklich auch wieder unterschiedlich sein. Ja? Es gibt Leute, die haben hohes Explizites, aber ein ganz geringes Implizites. Und das Implizite, ich finde es wirklich witzig, weil das kann man dann an so bestimmten Dingen festmachen. Also sie gehen die Straße lang und sehen sich plötzlich im Schaufenster. Wie reagieren sie auf sich? Wie finden sie ihren Namen? Wie finden sie ihre Schrift? Wie reagieren Sie, wenn ganz spontan jemand zu Ihnen sagt, du, ich habe dein Projekt, hast du Lust mitzumachen? Sagen Sie, ja klar, oder kann ich doch gar nicht. So, ganz spontan. Wie finden Sie sich auf Fotos, Videos? Die Frage, bin ich eine gute Mutter? Ganz spontan. Bin ich eine gute Ehefrau? Wie finde ich meine Handschrift? Also alles, was Ausdruck von uns ist und was ganz spontan hochpoppt, das hat was mit dem impliziten Selbstwertgefühl zu tun. Und wenn ich merke, da habe ich ein Defizit, dann ist es an der Zeit, sich da mal Gedanken zu machen. Ich bin in einer Radiosendung gefragt worden, eben mag ich meinen Namen? Und das mit der Bärbel, das ist so eine Sache. Und da musste ich leider sagen, nee, eigentlich würde ich gerne einen Namen haben, wo hinten ein A ist, weil alle in meiner Familie hinten A haben und ich hätte auch gerne ein A hinten und ich habe keins und so. Und dann habe ich mir hinterher gedacht, das ist eigentlich schade. Und dann habe ich irgendwo gefunden, Bärbel ist der Kosename von Barbara. Ich gedacht, na bitte, was will ich denn mehr? Koser klingt schon ganz anders. Also, das heißt, man kann sich dann auch wirklich selber unterstützen und sagen, na, an der Stelle sollte ich doch vielleicht mich mal ein bisschen stärken. Eins möchte ich Ihnen noch kurz erzählen, bezogen auf Leistung, weil ich halte das für sehr wichtig. Das ist ein Konzept, was es schon ganz, ganz lange gibt. Das sind nämlich Ursachenzuschreibung. Das heißt, auf welche Ursachen beziehe ich meine Leistung? Menschen mit einem guten Selbstwertgefühl, mit einer hohen Selbstwirksamkeit, Menschen, die sagen, ich kann was, Erfolg passt in mein Selbstbild, ich bin ein erfolgreicher Mensch, die werden Erfolge sehr viel eher mit Stolz beantworten und sagen, pah, das habe ich gut gemacht, habe auch gut gelernt, habe mich gut vorbereitet, war fleißig, das habe ich gut geschafft. Ein Mensch mit einem schwachen Selbstwertgefühl wird sagen, ach, das war einfach nur Glück. Es waren so leichte Aufgaben und überhaupt, es war ja eigentlich gar nichts. So, das heißt, hohe Selbstwirksamkeit heißt, ich weiß meine Erfolge wirklich auf meine Fähigkeiten und Anstrengungen zurückzuführen. Und die Misserfolge kann ich sagen, ey, uweia, das ist blöd gelaufen. Ich hatte einen schlechten Tag oder zu wenig vorbereitet oder Pech. Mensch mit einem schwachen Selbstwertgefühl wird seine Misserfolge natürlich auf seine Dummheit beziehen und sagen, na klar, ich habe versagt, weil ich zu doof bin. Ja? So, das heißt, die einen, die können sozusagen die Erfolge für sich zuschreiben und die anderen schreiben sich die Misserfolge zu. Und wenn ich das immer mache, was kommt bei raus? Schlechte Selbstwirksamkeit. Kommt raus das Gefühl, Erfolg passt nicht zu mir, Misserfolg passt. Und wenn ich damit durch die Welt gehe, dann bahne ich mich auch in Richtung Misserfolg. So, jetzt kommt Stärkung des Selbstwertgefühls. Da gibt es viele, viele Bücher drüber. Ich habe ein paar Sachen rausgenommen, die ich für sehr wichtig halte. Und das erste ist ein uraltes Prinzip und das heißt, ich lebe jetzt. Es ist so einfach wie wirkungsvoll und so schwer umzusetzen. Wir kennen dieses Prinzip aus dem Buddhismus, aus dem Existenzialismus. Die A-Bewegung der anonymen Alkoholiker lebt nur für heute. Wir haben es in der Gestalttherapie, wir haben es in ganz, ganz vielen philosophischen und psychologischen Schulen. Das Prinzip, jetzt zu leben. Im Jetzt, im Hier und im Heute. Das hat einen großen Vorteil bezogen auf Selbstzweifel, weil Selbstzweifel sich in der Regel darauf beziehen, was war gestern schlecht oder was wird morgen schlimm sein. Es gibt auch welche im Moment, aber viele sind sozusagen nicht in der Gegenwart. Ich hatte eine Klientin, eine richtig attraktive Frau, die auch sehr viel Wert auf ihr Äußeres gelegt hat. Und die ist eingeladen worden am Abend auf eine Ausstellungseröffnung. Und dann hat sie sich sehr hübsch gemacht und schaut im Spiegel noch, bevor sie rausgeht und denkt, ach ja, gefällt mir gut, was ich so anhabe. Dann kommt sie dorthin. Und die Leute sind alle völlig anders angezogen, nämlich längst nicht so aufgestylt, sondern eher so ein bisschen lässig so, ne? Und auf einmal hat sie gedacht, um Gottes Willen, was habe ich denn getan? Ich habe ja die völlig falschen Sachen an. Und auf einmal fand sie sich so furchtbar und so daneben, sodass sie gar nicht mehr gemerkt hat, dass die anderen Leute, denen war das völlig wurscht. Die wollten Kontakt zu ihr machen. Sie haben ihr angeboten zu reden und ne, waren richtig nette Leute dabei. Und das konnte sie alles nicht mehr wahrnehmen. Sie war nur noch beschäftigt, sich selber abzuwerten, sich für blöd zu erklären, wie sie sich so anziehen konnte und wie furchtbar sie doch jetzt eigentlich dabei ist. Sowas gibt es auch. Dass wir sozusagen die Gegenwart kaputt machen durch unsere Vorstellung von uns. Statt zu sagen, okay, in den falschen Kleiderschrank gegriffen, kann jedem passieren, aber hübsch aussehen tue ich ja, Das ist schon mal das eine. Und dann geht es doch um ganz was anderes, nämlich um die Freude heute Abend. Und ob das jetzt nur im Dirndl ist oder in der Schlapperhose, das ist ja sowas von egal. Um zu schauen, dass ich den Moment wieder richtig gut erleben und wahrnehmen kann. Zwei Schriftstellerinnen haben Folgendes geschrieben, was ich eigentlich sehr gut finde. Sie haben geschrieben, jeder Moment ist einzigartig und kostbar. Wie schade, wenn ich auch nur einen davon verpasse. Und verpassen tun wir es, wenn wir denken, habe ich wieder nicht richtig gemacht, alles schlecht. Jeder negative Gedanke, jeder destruktive Selbstzweifel, jede Abwertung, die ich mir oder anderen zumute, hindern daran, dieses Motto Wirklichkeit werden zu lassen. Nämlich jeden Moment zu wertschätzen, ihn einzigartig und kostbar zu erleben. Das ist schwer, ich weiß. Aber es ist der Mühe wert, immer mal wieder in die Gegenwart zu kommen. Und die Frage ist, wie tun wir das? Wie kommen wir in den Jetzt-Moment? Eine Möglichkeit ist, und das ist der Königsweg, ist Bewusstheit und Achtsamkeit. Das heißt, wir müssen uns des Momentes bewusst werden und unsere Wahrnehmung auf den jetzigen Moment richten. Um zu gucken, um zu hören, um zu riechen, um mitzukriegen, wo bin ich eigentlich? Machen wir ein kurzes Experiment. Wissen Sie, wer neben Ihnen sitzt? Rechts und links? Haben Sie schon mal geschaut? Rechts und links? Haben Sie geschaut, was die Person für Farben anhat? Das ist die kleinste Umgebung. Und wir sehen es oft nicht. Und wahrnehmen ist ein ganz wichtiger Punkt. Als Kind haben wir gespielt, ich sehe was, was du nicht siehst. Mache ich manchmal mit Patienten. Ist unglaublich, was sie alles nicht sehen. Und das heißt, sozusagen Bewusstheit heißt bewusst wahrnehmen. Und wenn ich anfange, auch außen wahrzunehmen, dann bin ich natürlich auch gar nicht mehr mit meinen ganzen destruktiven Selbstzweifeln in Kontakt, sondern ich bin in Kontakt mit meiner Umwelt. Ich möchte Ihnen eine kurze Geschichte vorlesen von einem Zen-Meister. Es kamen ein paar Suchende zu einem alten Zen-Meister. Herr, fragten sie, was tust du, um glücklich und zufrieden zu sein? Wir wären auch so gerne glücklich wie du. Man kann auch sagen, selbstbewusst wie du. Der Alte antwortete mit mildem Lächeln. Wenn ich liege, dann liege ich. Wenn ich aufstehe, dann stehe ich auf. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Und wenn ich esse, dann esse ich. Was du sagst, tun wir auch. Wir schlafen, essen und gehen, aber wir sind nicht glücklich. Was also ist dein Geheimnis? Sicher, auch ihr liegt und ihr geht und ihr esst. Aber während ihr liegt, denkt ihr schon ans Aufstehen. Während ihr aufsteht, überlegt ihr, wohin ihr geht. Und während ihr geht, fragt ihr euch, was ihr essen werdet. So sind eure Gedanken ständig woanders und nicht da, wo ihr gerade seid. Das ist der Unterschied. Auch das ist nicht einfach zu lernen, aber es macht Spaß, wirklich mal dabei zu bleiben. Wirklich mal dabei. Ne? Und Essen beim Fernsehen ist zum Beispiel kontraindiziert. Dann kann ich mich nicht mehr aufs Essen konzentrieren. Und wir sind ja alle so Multitasking, gell? So Handy. Man geht ja heutzutage kaum noch um zu gucken, sondern nur noch auf die Handys. Ich werde manchmal wahnsinnig. Weil die Leute nämlich nicht mehr gucken. Die laufen aus der U-Bahn rauf mit ihrem Handy und sehen überhaupt nicht mehr, dass da vielleicht irgendwelche Menschen drumherum sind. Ich finde es ganz, ganz schlimm, diese Entwicklung. Und ich finde es auch selber so schlimm, wie oft ich auf dieses blöde Ding gucke. Früher gab es das nicht, habe auch gelebt. Ne? Man meint ja immer, es ist unglaublich. Also wie gesagt, es ist ein Thema, was sicherlich noch uns sehr beschäftigen wird. So, das ist das eine, Achtsamkeit, Bewusstheit. Dann gibt es Achtsamkeit für den Körper. Um Bewusstheit und Achtsamkeit zu üben, kann man sich mal hinsetzen und nur dem Atem folgen. Wirklich mal beobachten, wo geht denn der Atem hin? Gar nichts anderes verändern, nur einfach mal wahrnehmen. Oder, das ist auch eine wunderschöne Übung, Sie nehmen einen Tennisball oder einen anderen Ball, einen kleinen Ball und legen ihn unter Ihre Fußsohle. Und gehen mit dem Fuß über diesen Ball und Sie werden Unglaubliches erleben. Und hinterher haben Sie eine ganz leichte Fußsohle. Ist auch eine Möglichkeit, Wahrnehmung zu schaffen. Wir können eine Reise durch den Körper machen. Es gibt vieles, was man auch über den Körper wahrnehmen kann. Auch die Achtsamkeit für Gefühle und Empfindungen. Darf ich meine Traurigkeit spüren und ausdrücken? Darf ich meinen Ärger spüren und ausdrücken? Darf ich meine Angst spüren und ausdrücken? Nein, das darf ich nicht. Angst und Traurigkeit machen schwach. Ich muss stark sein. Darf ich nicht. Ärger schon überhaupt nicht. Das hat man nicht. Das zeigt man nicht. Und was wir machen, ist, wir drücken sie runter und runter und runter und runter. Und irgendwann haben wir dann so das Gefühl von, wir leben unter irgendeiner Glocke. Weil die ganzen Gefühle, vielleicht gerade mal ansatzweise gespürt, aber ganz schnell wieder weg. Weinen, aber um Gottes Willen, was sollen denn die anderen denken? Meine ganze Stärke geht kaputt, wenn ich das tue. Und dann verlieren wir den Kontakt zu unseren Gefühlen. Vor allen Dingen verlieren wir den Kontakt zu unserer Freude. Wenn ich nicht traurig sein darf, keine Angst haben darf, auch nicht wütend sein darf, dann kann ich mich auch nicht freuen. Dann muss ich mich nicht wundern, dass ich ein relativ freudloses Leben lebe. Weil die Gefühle, und dazu gehört die Freude auch, wenn die nicht leben dürfen, dann drücke ich alles runter. Wir reden immer von Depression und ein Teil von Depression heißt deprimiere runterdrücken. Und wie viele Depressive sind eigentlich gefroren in ihrem Trauer, in ihrer Wut und können sie nicht ausdrücken. Deshalb trauen Sie sich zu fühlen. Was hat mein Lehrtherapeut gesagt? Ach, es ist ein wunderbarer Satz. Er hat gesagt, Bärbel, unsere Gefühle können uns überhaupt nichts tun. Nur das, was wir machen, um sie nicht zu fühlen, das kann uns umbringen. Die Gefühle, die nicht. Aber wenn wir trinken, hungern, wahnsinnig Auto fahren oder all diese Mechanismen, die wir haben, um nicht zu fühlen, das kann uns umbringen. Depression manchmal auch. Die Gefühle nicht. Das ist was ganz Lebendiges in uns. Auch wenn wir Angst vor ihnen haben, die bringen uns wirklich nicht um. Die machen uns vielleicht mal vorübergehend ein bisschen durcheinander oder die Umgebung vielleicht noch durcheinandererer. Aber dann kann man sagen, hallo Leute, ich bin jetzt auf einem neuen Trip, ihr müsst euch mit was gefasst machen, ja? Die Zeiten von Milchkaffee sind vorbei. Und dann fangen sie an, wirklich ihre Gefühle zu spüren, auszudrücken, zu leben, zu sagen, ja, das bin ich. Eine Möglichkeit, um den Blick wieder auf das Positive, auf den Selbstwert, auf das Stärkende zu richten, können Sie mit einer ganz einfachen Methode probieren, nicht probieren, sondern machen, und zwar mit dem sogenannten Glückstagebuch oder auch Freudetagebuch. Das ist eine Methode, die vor allem die Luise Reddemann anwendet, auch in der Traumaarbeit. Den Blick wieder auf das Positive richten. Am Abend sich hinsetzen und aufschreiben, welches Glück ist mir heute in welcher Form begegnet. Vor allen Dingen nehmen Sie das Kleine. Wir meinen ja, Glück muss immer was Großes sein. Sechser im Lotto ist überhaupt nicht glücklich. Da hat mir heute jemand was ganz Nettes gesagt. Da hat mir jemand heute gesagt, er freut sich auf mich. Zum Beispiel hast du das in deiner E-Mail geschrieben. Hat mich richtig gefreut. Ja? Da hat mich heute jemand angelächelt. Da habe ich heute jemanden angelächelt und kriege ein Lächeln zurück. Das ist Glück. Die Dinge, die ich wahrnehme und dadurch ein freudiges Gefühl bekomme, das stärkt den Selbstwert. Das stärkt das, was uns wirklich zufrieden macht. Suchen Sie am ersten Tag eine Sache, am zweiten vielleicht schon drei oder vier und irgendwann schreiben Sie eine halbe Stunde, weil so viel Schönes passiert ist. Und Sie werden sehen, Ihre Wahrnehmung wird sich verändern dadurch. Denn Sie sind gezwungen, am Abend positiv wahrzunehmen, wenn Sie diese Übung ernst nehmen. Ich kann sie Ihnen wirklich nur ans Herz legen. Und jetzt lese ich Ihnen noch eine Geschichte vor, das ist dann aber die letzte, die ich Ihnen vorlese. Und zwar ist das eine Geschichte, die ich in dem Buch vom Jorge Bucay gefunden habe. Ich erzähle dir eine Geschichte. Das ist ein Psychotherapeut, der viel mit Geschichten arbeitet. Und der hat eine wunderbare Geschichte geschrieben, wie aus einem Ich kann nicht ein Ich kann werden kann. Während der Zirkusvorstellung stellt der Elefant sein ungeheures Gewicht, seine eindrucksvolle Größe und seine Kraft zur Schau. Nach der Vorstellung aber bleibt er immer brav mit dem Fuß an einem kleinen Pflock angekettet. Nichts deutet mehr auf seine Größe und Stärke hin. Der Pflock ist allerdings nichts weiter als ein winziges Stück Holz, das kaum ein paar Zentimeter tief in der Erde steckt. Der Elefant, der die Kraft hat, einen Baum mitsamt der Wurzel auszureißen, könnte sich also mit Leichtigkeit von diesem Pflock befreien und fliehen. Warum tut er es nicht? Was hält ihn zurück? Weil er dressiert ist? Doch wenn er dressiert ist, warum muss er dann noch angekettet werden? Die Antwort ist, der Zirkuselefant befreit sich nicht, weil er schon seit frühester Kindheit an einen solchen Pflock gefesselt ist und es nicht anders kennt. Denn jeder kleine Elefant wird gleich nach der Geburt festgebunden. Er zieht und zieht an dem Pflock, um sich zu befreien. Aber trotz aller Anstrengung gelingt es ihm nicht, weil dieser Pflock zu fest in der Erde steckt. Er versucht es jeden Tag aufs Neue, bis eines Tages, eines für seine Zukunft verhängnisvollen Tages, das Tier seine Ohnmacht akzeptiert und sich in sein Schicksal fügt. Der riesige, mächtige Elefant flieht nicht, weil der Ärmste glaubt, dass er es nicht kann. Allzu tief hat sich die Erinnerung daran, wie ohnmächtig er als Kleiner war, in sein Gedächtnis eingebrannt. Und das Schlimme dabei ist, dass er diese Erinnerung nie wieder ernsthaft hinterfragt hat. Nie wieder hat er versucht, seine Kraft auf die Probe zu stellen. Und das haben wir alle auch erlebt. Hindernisse, Hemmnisse, Botschaften, das kannst du nicht. Du bist zu dumm, probier es gar nicht. Diese Pflöcke, die haben wir auch. Und wir sind aber, wie der große Elefant, groß geworden. Trotz der Pflöcke. Und was wir heute machen können, ist uns klar zu machen, dass der kleine Elefant in uns etwas leidet, unter etwas leidet, was es gar nicht mehr gibt. Es gibt den kleinen Elefanten nicht mehr. Es gibt auch den Pflock nicht mehr. Es gibt nur noch uns, Erwachsene. Und wir haben heute Möglichkeit, das wirklich mal zu tun, das in Frage zu stellen und zu sagen, ein Leben lang habe ich gedacht, ich kann das nicht. Vielleicht kann ich das. Vielleicht habe ich Lust drauf. Dann suchen wir uns einen Sponsor, dann suchen wir uns jemanden, der uns Mut macht. Und der sagt, klar, ich helfe dir, ich bin dabei, mach mal. Sodass wir diese Ohnmacht, dieses Gefühl von ausgeliefert sein an unser Nicht-Können überwinden. Denn wir alle können etwas. Und wir können zumindest, was wir auf jeden Fall können, ist anfangen, uns wertzuschätzen. Das können wir. Da kann uns keiner helfen. Da können wir auch uns nicht auf unsere bösen Eltern berufen. Da können wir zwar sagen, die haben es mir erschwert. Aber heute können wir die Entscheidung treffen und sagen, ich mache was draus. Also nicht in die Ohnmacht oder in die Übermacht fliehen, sondern zu gucken, was kann ich heute als Erwachsener oder als Erwachsene umsetzen. Und was wir dazu brauchen, sind zum Beispiel unsere Ressourcen. Ressourcen ist auch so ein Zauberwort in der Psychotherapie geworden, das heißt Kraftquellen. Und es gibt Kraftquellen in uns und es gibt Kraftquellen außerhalb von uns. Kraftquellen in uns sind zum Beispiel die Frage, bin ich ein Mensch, der ein halbes Glas als das halbe Glas ist leer, nein, das Glas ist leer bezeichne oder sage ich, das Glas ist halb voll. Wenn ich jemand bin, der sagt, das Glas ist noch halb voll, dann habe ich eine innere Ressource. Dann bin ich nicht jemand, der sich über alles beklagt, was er nicht hat, sondern sich freut und dankbar ist über das, was er hat. Das ist eine riesengroße Ressource. Und ich finde, gerade in der heutigen Zeit mit diesem ganzen Elend der Asylsuchenden und der Flüchtlinge und jetzt auch noch in Nepal, denke ich mir jedes Mal, meine Güte, was habe ich für ein ungeheures Glück, hier bei Ihnen heute zu sein, körperlich unversehrt, die Möglichkeit zu haben. Und darüber auch dankbar zu sein, weil es viele Menschen nicht haben. Die sind wirklich im Moment in großer Not. Und das ist, glaube ich, eine Einstellung, die sehr viel Kraft auch fördert, weil sie den Blick auch wieder auf das Positive lenkt und nicht auf das Negative. Nach dem Motto, was habe ich alles nicht? Was kann ich alles nicht? Wir können so viel. Luise Resemann sagt zum Beispiel, Ressourcen sind alles, was wir können. Reden, hören, sehen, gehen, sitzen, stehen. Das können wir. Es gibt Menschen, die das nicht können. Die können nicht sehen, nicht hören, nicht gehen. Das können wir alles. Und das wertzuschätzen und zu sagen, ja, das sind die Ressourcen. Und vieles andere auch noch. Ich kann essen, ich kann schmecken, ich kann verdauen. All das, ja, was immer so scheinbar selbstverständlich ist. Aber es ist nicht selbstverständlich. Es ist etwas, wofür wir auch dankbar sein können, dass wir es können. Das ist es in uns. Und dann gibt es Ressourcen von außen, das sind zum Beispiel Beziehungen, das ist die Familie, das sind die Kinder, das sind Menschen, die uns wohlgesonnen sind. Das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, egal ob verheiratet oder nicht verheiratet. Menschen, die uns wohlgesonnen sind, sind, glaube ich, eine unglaublich wichtige Quelle unseres Lebens, wo wir hingehen können und sagen, mir geht es schlecht und wir brauchen nichts zu erklären, sondern da ist jemand, der sich auf uns bezieht. Das sind Hobbys, das sind Ressourcen, sind Sachen, die uns einfach Spaß machen, wo wir das Gefühl haben, boah, das ist richtig toll, Fahrradfahren, Bergwandern, weiß der Kuckuck was, Dinge, die uns Kraft geben. Das alles sind unsere Ressourcen, die wir sozusagen anzapfen können, um uns zu stärken. So, ich glaube, ich muss bald zum Ende kommen, was? Ich fange schon an, hier meine Worte zu verlieren. Jetzt gucke ich mal, was habe ich denn hier noch? Eine wichtige Sache ist vielleicht auch noch etwas. Ich habe ja vorhin gesprochen von dieser Gedankenspirale, die uns so negativ runterzieht. Da sagen dann immer Leute, ja, wie kann ich das denn stoppen? Also, es gibt diese Methode des Gedankenstopps. Und die gebe ich Ihnen jetzt einfach mal mit, das können Sie mal ausprobieren, ob es funktioniert. Was Sie machen können ist, nehmen Sie sich den widerlichsten Satz, den schlimmsten Selbstzweifel von sich. Ja, zum Beispiel, ich bin blöd. So. Und den sagen Sie paar Mal. Und dann suchen Sie sich zu dem ich bin blöd einen positiveren Satz. Zum Beispiel, was könnte man da als positives ich habe viel erreicht, zum Beispiel. Also, dann nehmen Sie diesen Satz, ich bin blöd, und den sagen Sie 4-5 Mal. Erstmal werden Sie mal merken, wie blöd es ist, diesen Satz zu sagen. Ich bin blöd, ja? da können Sie über sich lachen. Und zum Zweiten machen Sie eines, machen Sie irgendeine Handbewegung. So oder so. Und sagen Sie Stopp. Ende. Und das üben Sie immer wieder, sodass Sie sich selber stoppen können. Und irgendwann brauchen Sie nur noch die Handbewegung zu haben oder nur an die Handbewegung zu denken. Wenn Sie dann anfangen, diesen Satz wieder zu denken, und dann nehmen Sie sich lieber den positiven dazu. Kann man üben, funktioniert. Früher habe ich immer gerne das Bild genommen, das gibt es aber heute leider nicht mehr, nämlich das Bild vom Tonband. Früher gab es Tonbänder, sehr antiquiert, die liefen so ab, da war sowas drauf. Dann konnte man die große Schere nehmen und das durchschneiden, und dann macht es nur noch klack, 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 klack. Wenn man sich das vorgestellt hat, war man schon mal draußen aus dieser ganzen Spirale. Jetzt muss man, was macht man heute? Kein Tonband mehr, CD kann ich, weiß ich nicht, zerbrechen, ist auch blöd. Also es gab schon früher auch ganz gute Sachen. So, jetzt kommen wir zum Ende. Ach ja, wichtig, 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 wichtig. Eine Sache ist noch sehr wichtig, nämlich Sinn. Da könnten wir viele Abende drüber machen. Frankl hat viel über Sinn geschrieben. Das, was uns Sinn stiftet, stiftet uns auch Souveränität und Selbstbewusstsein. Alles, was sinnhaft ist. Und er schreibt zum Beispiel: Heute haben die Menschen im Allgemeinen genug, wovon sie leben können. Aber sie finden nicht immer etwas, wofür es sich zu leben lohnt. Das wäre auch mal eine andere Perspektive. Wofür will ich leben? Für wen? Und Souveränität heißt, das eigene Leben zu leben. Eine Klientin hat es so beschrieben, die sagte plötzlich, jetzt habe ich was begriffen. Ich bin frei, so zu sein, wie ich bin, so auszusehen, wie ich aussehe und das zu tun, was ich will. Das kam ihr irgendwann. Da dachte ich mir, ein genialer Satz. Ich bin frei, so zu sein, wie ich bin, so auszusehen, wie ich aussehe und zu tun, was ich will. Wenn wir da hinkommen, dann wird es ein bisschen leichter. Das ist Selbstbestimmung. Ich bestimme in meinem Leben, was ich tue. Ich tue nicht das, was du sagst, was ich in meinem Leben tun soll, sondern ich tue, was ich in meinem Leben tun will. Und ich mache nicht den Beruf, den du meinst, dass du den eigentlich gerne gewollt hättest und jetzt mir aufs Auge drückst. Ich mache, was ich will. Ich heirate nicht den Mann oder die Frau, wo du meinst, die wäre gut. Und wenn alle sagen, bringt nichts, ich mache das. Weil es ist unser Leben. Und wir leben nicht ein anderes Leben, wir leben nur unseres. Und dann sind wir souverän, dann sind wir selbstbestimmt. Und dann werden wir zu sehr angenehmen Mitmenschen. Weil wir dann nämlich nicht rumquengeln, sondern weil wir dann Verantwortung übernehmen für das, was wir tun. Und wenn wir daneben greifen, dann haben wir eben daneben gegriffen. Dann kann man nur sagen, okay. Das Leben hat auch ein Risiko. Aber ich habe es bestimmt. Es war meins. Ich kann es niemandem in die Schuhe schieben. Das ist das Gemeine an dem Konzept. Aber das heißt, ich entscheide selber und übernehme die Verantwortung. So, und ganz zum Schluss verrate ich Ihnen noch ein Geheimnis, ein kleines Geheimnis eines starken Selbstwertgefühls, nämlich die Aussage von Sharon Stone, einer Soul-Sängerin. Die bringt es so schön auf den Punkt. Die hat Folgendes gesagt. Ich habe gelernt, meinen Wert nicht nach Äußerlichkeiten zu bemessen. Sonst hätte ich mich längst aufgegeben. Zu klein, zu schwarz, zu fett. Meine Mutter sagte immer, zeig dich, mein Mädchen, dann spürst du, was du wert bist. Vielen Dank.